Heute diese Kindersegnung nutzen, um euch folgende Botschaft mitzugeben. So. Jetzt hoch hier. Da geht es nicht nur um Mütter, auch wenn heute Muttertag ist. Es gab ja eine Zeit, da haben die Väter sich sehr stark rausgezogen aus der Erziehung. Das hat sich glücklicherweise wieder gewandelt. Eltern bilden Bürger für Gottes Reich und brauchbare Mitglieder der Gesellschaft. Ich habe diesen Gedankengang seit vielen Jahren als so Motto auch für die Erziehung meiner Kinder. Zur Erklärung, 5 Kinder, älteste ist 31, die jüngste 18. Wir haben also seit 21 Jahren Kinder im Hause. Als die Älteste geboren wurde, haben wir ganz schnell auch ein Tagespflegekind gehabt. Und als dann unser zweites Kind, unsere Tochter, geboren worden ist, haben wir auch ein Tagespflegekind noch genommen. Und dann waren eine Zeit lang eben viele Kinder mehr zu Hause. Irgendwann wurde die Wohnung zu eng und dann haben wir immer ein Kind im Ausland deponieren müssen. Sprich Auslandsjahr, haben die gemacht, Schuljahr und FSJ und so verschiedene Dinge dann. Ich habe so vor vielen Jahren, als so das erste Kind im Hause war, mich auch mit Erziehungsbüchern und ähnlichen Sachen beschäftigt. Das kam dann damals so auf den Markt auch. Da war auch vieles, was im Rückblick jetzt nicht so gut war, aber es wurde das erste Mal, glaube ich, so richtig thematisiert. Und da fand ich ein Motto von einer Familie, Lehrerfamilie, die auf der Schwäbischen Alb über mehrere Generationen, über viele Generationen dort Dorflehrer gewesen ist. Und die hatten das Motto als Lehrer: Wir suchen Bürger für den Himmel und brauchbare Mitglieder der menschlichen Gesellschaft zu bilden. Und das Motto, habe ich gedacht, ist gut auch für eine Erziehung der Eltern und habe es mir genommen und das so umformuliert: Eltern bilden Bürger für Gottes Reich und brauchbare Mitglieder der Gesellschaft. Und bei Eltern, das sind zunächst mal die im Fokus, aber es betrifft auch Großeltern, es betrifft Onkel und Tanten. Und wenn du einer dieser Positionen hast, dann hoffe ich, dass die heutige Predigt dir noch einen kleinen Impuls gibt, weiter darüber nachzudenken, über Erziehung. Vielleicht musst du auch dir das anhören als Person, die erzogen worden ist von deinen Eltern, und du merkst, da ist das eine oder andere nicht ganz so glücklich verlaufen. Vielleicht lohnt es sich, mit deinen Eltern nochmal darüber zu reden, wenn es überhaupt möglich ist. Ein ganzen Teil Eltern können das leider nicht. Vielleicht musst du mit Gott darüber reden oder mit einer anderen Person einmal, einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, und das nochmal ausbreiten. Das kann auch sein. Diesen Gedankengang: Eltern bilden Bürger für Gottes Reich, also nach oben hingerichtet, ja, einerseits, und brauchbare Mitglieder der Gesellschaft, Stern und Avocado, sozusagen, finden wir durchgängig im Alten Testament nicht als Thema, sondern immer steckt das drin. Vieles, was im Alten Testament als Gesetze da ist oder als Opfer, hat immer den Blick zu Gott und den Blick zu Menschen. Und im ganzen Teil bei dem, was wir als Opfersystem kennen, geht es um Begegnung des Menschen mit Gott und gleichzeitig bei anderen Opfern geht es um Begegnung der Menschen untereinander. Und so gibt es zum Beispiel ein großes Prophetenbuch im Alten Testament, das Buch Jeremia. Da klagt Jeremia an, dass das Volk Gottes Götzendienst pflegt. Also die Begegnung zu Gott wird vernachlässigt, Gott wird nicht mehr ernst genommen. Und ein anderes großes Buch, das Buch des Propheten Jesaja, da klagt der Prophet an, dass das Volk den Armen nicht mehr sieht, kein Recht mehr spricht, das Unrecht und Ungerechtigkeit Raum gewinnt. Also dass die Menschen nicht mehr brauchbare, nützliche Mitglieder der Gesellschaft sind. So, diese Gedanken finden wir durchgängig im Alten Testament, wo es so direkt und indirekt um Erziehung geht. Ich habe ein paar Sätze aus dem Buch der Sprüche herausgesucht, um das noch ein bisschen zu beschreiben. Sprüche 1, Vers 4 bis 7. So können wir auch junge und unerfahrene Menschen zu Klugheit und Besonnenheit führen. Sie werden dann verstehen, was weise Lehrer sagen. Ihre Sprüche, Bilder, Gleichnisse und Rätsel. Auch Erfahrene lernen aus diesem Buch noch dazu und machen Fortschritte in der Kunst, die Aufgaben des Lebens zu bewältigen. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Wir finden hier beides, gelungenes Leben auf der Erde und gleichzeitig Gott ernst nehmen, den Blick zur Ewigkeit, zum Himmel zu erheben und Gott ernst nehmen. Also Bürger für das Reich Gottes bilden, Eltern bilden Bürger für das Reich Gottes. Gott ernst zu nehmen, das ist uns nicht in die Wiege gelegt, sondern im Gegenteil. Wir kommen auf die Welt mit der Tendenz, wir nehmen Gott nicht ernst. Gott darf existieren, Gott darf Dinge tun, die uns passen, die mir gefallen. Wir versuchen, das ist das Wesen von Religion, Gott gnädig zu stimmen durch Gebete, Opfer, gute Taten, Almosen, alles sinnvolle und gute Dinge. Aber sie sind nicht dazu gedacht, um Gott gnädig zu stimmen. Und wir nutzen sie eigentlich, um Gott in unsere Hand zu haben und Gott nach unserem Bilde zu formen. Das kann auch sehr christlich aussehen. Wir sind alle nicht davor gefeit. Ich auch nicht. Wir Gebete zum Beispiel missbrauchen und Gott unseren Willen aufzwingen wollen. Manchmal nutzen wir sogar noch Bibelverse dazu und sagen, da steht es doch, Gott, du hast es doch versprochen, also musst du jetzt in dieser Situation wandeln. Es gibt nur eine einzige Person, die Gott ernst genommen hat, vollkommen. Das ist Jesus Christus. Und er kam auf diese Erde, damit wir das verstehen und lernen, dass wir Gott nicht ernst nehmen. Aber er nimmt Gott ernst an unserer Stelle. Und er sagt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er lebt und stirbt für uns, weil wir Gott nicht ernst nehmen. Und wenn dann der Heilige Geist kommt, werden wir in die Lage versetzt, Gott, ich sage mal so vorsichtig, ernster zu nehmen als bisher. Und das ist ein Lernprozess. Den Herrn ernst zu nehmen, ist der Anfang aller Erkenntnis. Es geht um diese Begegnung mit Gott. Und denn wenn ich Gott nicht ernst nehme, halte ich es auch nicht für wert, dass ich ihm begegne. Wenn du, wenn sie, wenn ich, wenn wir Menschen nicht ernst nehmen, dann müssen wir ja nicht begegnen. Ja, wenn sie da sind, sind sie da, ist ja gut, macht nichts. Aber ich habe keinen innerlichen Antrieb, kein richtiges Interesse daran, diesen Menschen zu begegnen. Vielleicht einfach nur mal zu sehen und dann wieder zu gehen. Ja, aber das ist nicht die Begegnung, um die es bei Gott und bei uns Menschen geht. Es geht um eine Begegnung der Herzen, der Sinne, den Gedankenaustausch, ein Voneinanderlernen, ein Miteinandersein. Diese Begegnung mit Gott ist möglich, wenn wir ihn ernst nehmen. Und Jesus kam auf diese Welt, damit wir das überhaupt können, Gott ernst zu nehmen. Und er hat sein ganzes Werk hier vollbracht, damit wir Gott begegnen können. Und Gott wartet darauf, dass wir ihm Platz machen. Wir haben noch einen Spruch aus den Sprüchen. Wenn ihr euch jeder Einsicht verschließt und euch weigert, den Herrn ernst zu nehmen, dann müsst ihr die Folgen tragen und auslöffeln, was ihr euch eingebrockt habt. Wenn ihr euch jeder Einsicht verschließt und euch weigert, den Herrn ernst zu nehmen. Das ist oft unsere Tendenz. Wir weigern uns. Und dann müssen wir die Suppe selber auslöffeln. Das können wir aber nicht. Und deshalb ist Jesus gekommen, der diese Suppe ausgelöffelt hat, die wir eingebrockt haben. Und wir finden Heil und Zugang zu Gott, wenn wir uns an diesen Jesus dranhängen. Großeltern, Eltern, vielleicht auch andere Erziehungspersonen, die sollen nun Kindern helfen, Gott ernst zu nehmen. Und zu sehen, dass Gott diesen Weg geschaffen hat, dass sie ihn ernst nehmen können und dieser Weg läuft über Jesus Christus. Noch einen Schritt weiter. Wie bilden wir nun Bürger für das Reich Gottes? Es beginnt mit der Person des Erziehenden. Eltern, Großeltern, vielleicht auch Lehrer. Im Alten Testament gibt es einen längeren Ausführung über Gott lieben und über Gebote, 5. Mose 6. Und ich lese einmal einige Sätze daraus vor. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Heute verpflichte ich dich auf diese Gebote. Und dann kommt es. Du sollst sie in dein Herz schreiben. Aufgabe für dich. Du sollst sie deinen Kindern einprägen und sie wiederholen. Aufgabe für dich. Nachdem du sie in dein Herz geschrieben hast, sie deinen Kindern einprägen. Rede davon, wenn du zu Hause bist oder unterwegs, wenn du dich schlafen legst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden und sie zur Erinnerung auf deiner Stirn tragen. Schreibe sie auf die Türpfosten deines Hauses, genauso wie auf die Tore deiner Stadt. Ich wende es mal auf Eltern an. Eltern sollen die Gebote Gottes auf ihr Herz schreiben. Das heißt, Eltern sollen ihr Leben mit Gott führen. Erziehungspersonen sollen mit Gott leben. Damit fängt jegliche Erziehung an. Mit mir selbst, als Person, die erzieht, als Erziehender. Und dann bewegen wir uns auf dieses Ziel zu, die Kinder, die wir erziehen, zu Bürgern auszubilden für Gottes Reich. Wir können das nicht machen, wir können ihnen das nicht aufzwingen. Aber durch meine Haltung als Erzieher und als Erzieherin, als Elternteil, als Onkel vielleicht, Tante, Vetter, Cousine, kann ich da etwas bewirken. Meine Person ist erstmal gefragt. Es geht erstmal um mich bei der Erziehung und nicht um die Kinder. Ein Erzieher in einem früheren Jahrhundert, also 200 Jahre vorher schon, hat mal gesagt, viel Geld, viel Liebe, viel Geduld, viel Gebet. Viel Liebe, viel Geduld, viel Gebet. Viel Liebe, viel Geduld, viel Gebet. Das war damals schon sehr wegweisend. Da ging es um Drill und Gehorsam. Die Kinder sollten gefälligst tun, was ihnen gesagt wurde. Und funktionieren. Und er sagt, viel Liebe, viel Geduld, viel Gebet. Und das fängt mit mir an. Bei mir als Erzieher. Und wenn was schief läuft, in welchem Bereich, dann muss ich mich fragen, was ist bei mir schief gelaufen, in meinem Leben mit Gott vielleicht. Und kann das als Sünde auch bekennen und Gott sagen, hier, da bin ich jemand, der braucht deine Vergebung. Denn wir als Erzieher werden immer Fehler machen und nicht perfekt sein. Auch in unserem Glaubensleben. Das ist ja die gute Nachricht. Dann sehen die Kinder, im Glaubensleben geht es nicht darum, dass alles richtig läuft und dass man alles richtig macht und perfekt ist. Nein, das sehe ich ja bei meinen Eltern, was die für glaubensmäßigen Unsinn auch manchmal machen. Aber sie wissen, wir haben einen Gott, der Gnade und Vergebung schenkt. Wir haben einen Gott, der selber Mensch geworden ist, der sich selber auf diese Erde begeben hat, der versteht, wie es uns geht und der mit uns geht, auch durch das, was wir an Unsinn verbreiten in der Erziehung oder in unserem Glaubensleben. Es beginnt also mit mir als Erzieher und als Zweites, was ich noch dazu sagen will, im Alten Testament wird immer wieder dem Volk Gottes gesagt, sie sollen den Kindern erklären, ihren Glauben erklären. Da gibt es zum Beispiel Feste und dann sollen sie erklären, warum feiern wir diese Feste. Es gibt gewisse Opfer, sollen sie erklären, warum geben wir diese Opfer? Was hat das für eine Bedeutung? Und so geben die Eltern den Kindern gute Glaubensinformationen. Die Kinder sind jetzt hier in Glühwürmchen und Smarties-Gruppen, auch da bekommen sie diese Informationen. Diese Kindermitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen die Eltern in dieser Hinsicht. Aber sie können nur Unterstützung sein. Das Wesentliche läuft zu Hause. Von Eltern, von anderen Familienmitgliedern. Bürger, um für Gottes Reich zu bilden, dazu bedarf es Eltern, Großeltern, Lehrer und Lehrerinnen. Die Kindermitarbeiter haben viel zu wenig Kontakt und verbringen viel zu wenig Zeit mit Kinder. Aber sie können es unterstützen und das machen sie. Und Gott sei Dank sind einige bereit, das zu investieren. Auch wieder heute Morgen. Die investieren es und unterstützen euch als Eltern und Großeltern oder wer noch hier ist und sagt, ich habe eine Person, an deren Erziehung bin ich irgendwie in irgendeiner Form beteiligt. Und wir sind an manchen Leuten Kindern und Jugendlichen in einer Erziehung beteiligt, wo wir das nie so direkt merken. Aber wir sind beteiligt, weil sie uns sehen und beobachten und irgendwie mit uns leben, irgendwie Kontakt zu uns haben. Manchmal auch hier im Gemeinderahmen. Vielleicht im Vereins, in einem Vereinsrahmen, wo du dich befindest. Wir erklären also, wir geben Informationen über den christlichen Glauben im Gottesdienst, zu Hause. Und da gibt es viele Mittel und Möglichkeiten. Wenn ihr da sagt, ich würde mal was Neues ausprobieren, sprecht andere Eltern an. Fragt sie, wie habt ihr das gemacht? Und dann lernt von ihren Fehlern. Und von dem, was sie richtig gemacht haben. So, das Zweite. Eltern bilden brauchbare Mitglieder der Gesellschaft. Brauchbar hört sich ein bisschen komisch an. Ich habe es wegen dem B genommen von Bürger und brauchbar. Das sollen Personen sein, die in dieser Gesellschaft einen Unterschied ausmachen. Die emotional, sozial, mental und auch digital Persönlichkeiten sind. Die wissen, ich lebe nicht nur für mich hier, sondern ich lebe für die anderen mit. Und das kann auch geschehen durch berufliche Tätigkeit. Das muss nicht alleine ehrenamtliche Sachen sein. Geschieht oft durch Ehrenamt, aber kann auch beruflich geschehen, wie wir zum Beispiel hier in Sprüche 3 sehen. Da sagt eine Mutter an ihren Sohn dieses Folgende, und der Sohn ist der König. Und sie sagt ihm, deine Sache aber ist es, für Recht zu sorgen. Sprich für alle, die sich selbst nicht helfen können. Sprich für die Armen und Schwachen, nimm sie in Schutz und verhilf ihnen zu ihrem Recht. Die Mutter erzieht hier ihren Sohn und der Sohn ist König und sie sagt, das ist deine Aufgabe als König. Es geht nicht darum, dass die Leute dir dienen und dass du Kommandos gibst und dann läuft alles, wie du möchtest. Es geht darum, dass du eine Person bist, die in dieser Gesellschaft von Nutzen ist für die anderen. Und deine Aufgabe ist es, Recht zu sprechen. Du musst nicht auf dem Feld die Ernte einbringen. Das können und müssen andere machen. Es gibt Aufgabenteilung, aber du musst dafür sorgen, dass Recht geschieht, dass der, der die Ernte einbringt, auch davon leben kann. Es geht also um das Gemeinwohl, so sagen wir heute oft. Manche Gruppen, Unternehmen und Werke und Banken werben ja schon mit dieser Gemeinwohlinitiative. Es geht um das Gemeinwohl, nicht nur für mich und für uns als Firma und Unternehmen, sondern auch die Gesellschaft soll einen Nutzen haben von dem, was wir tun und was wir nicht tun. Und dahin geht es, unsere Kinder hinzuführen, hinzubilden. Und drei Hilfen will ich dazu nennen. Die erste Hilfe sind gemeinsame Mahlzeiten. Eigentlich ganz einfach und doch oft umkämpft. Im Alten Testament ist das gemeinsame Essen nicht nur etwas, wo es um die Nahrungsaufnahme geht, sondern es geht um Begegnung. Menschen begegnen sich. Es gab gewisse Opfer, die haben Menschen gebracht. Ein Teil wurde verbrannt, ein Teil haben sie selber gegessen. Das waren Symbol und Zeichen dafür, dass der Mensch und Gott sich begegnen. Und so dienen andere Mahlzeiten dazu, dass Mensch und Mensch sich begegnen. Und in dieser Begegnung geschieht etwas, da geschieht Erziehung. Wir erziehen dann, wenn wir nicht bewusst und aktiv erziehen. Und da geht es nun darum, dass bei gemeinsamen Mahlzeiten Kinder auch was lernen, für den anderen da zu sein. Ja? Man isst, fängt gemeinsam an, man hört gemeinsam auf, springt nicht direkt auf, wenn man satt ist. Man reicht dem einen das Essen und bittet den anderen, dass das Essen gereicht wird und so weiter. Und so lernt man, lernen Kinder. Man spricht dann miteinander beim Essen. Man tauscht sich aus, läuft nicht aneinander vorbei. Und so waren für uns gemeinsame Mahlzeiten immer wichtig. Ich hatte das Glück, mir das einzuteilen, dass ich auch mittags da sein konnte. Irgendwann kommt es dahin, dass man die gemeinsamen Mahlzeiten nicht mehr als Eltern festlegen kann, sondern schaut, wann können die Kinder denn, wenn sie Jugendlicher sind. Und dabei bin ich auch bei dem Punkt, bei der Warnung, wo ich sage, gemeinsame Mahlzeiten dienen nicht dazu, den Kindern Benimmregeln beizubringen und ordentlich essen zu lernen, auch das ist gar nicht schlecht, aber es geht nicht darum, wie es in früheren Zeiten oft war, dass sie entweder schweigen oder dass sie in gut erzogenen Häusern lernen, wie man sich richtig benimmt. Ja, das ist nicht schlecht, kann man und sollte man auch lernen, aber darum geht es bei gemeinsamen Mahlzeiten nicht. Es geht darum, dass sie emotional, sozial, mental im Miteinander etwas lernen. Und das geschieht durch das gemeinsame Mahlzeiten. Noch eine Warnung, macht keinen Machtkampf beim Essen daraus, gerade wenn ihr kleine Kinder habt, da haben wir manche Fehler gemacht und dann haben wir gesagt, das Kind, du musst das aber, jedes Produkt musst du mal probieren. Und dann hatten wir eine Tochter, die wollte bei bestimmten Dingen nicht probieren. Das war immer ein Machtkampf. War nicht gut. Haben wir irgendwann gelernt. Beim dritten oder vierten Kind vielleicht, weiß ich mal, was nicht so günstig ist. Essen soll nicht dazu dienen, Machtkampf zu machen. Und wenn Kinder manchmal sagen, ich habe keinen Hunger, obwohl Mahlzeiten ist, dann ist das so. Dann muss man sie nicht zwingen zu essen. Und die haben auch nicht Hunger, wenn wir haben. Man muss auch nicht den Kniff nehmen und sagen, wir haben aber Hunger. Ja, da haben wir Eltern ja so, manchmal so eine Sprache nach dem Motto, wir wollen etwas und sagen dem Kind, eigentlich willst du das doch auch. Ja, wir haben Hunger. Wir wollen aber jetzt. Wir sind jetzt müde, wenn sie ins Bett sollen. Ich bin nicht müde, das Kind. Ja. Ja, und da bin ich bei der nächsten Erziehungshilfe nämlich schon. Wir sollen wie Erwachsene uns verhalten. Wenn ein Erwachsener müde ist, sagt er auch nicht zu einem anderen Erwachsenen, wir sind müde, lass uns ins Bett gehen. Oder wir haben Hunger, sondern ich habe Hunger. Und wenn der andere Erwachsene sagt, ich habe keinen Hunger, akzeptieren wir das. Aber bei Kindern leben wir oft nicht wie Erwachsene, wir sind so wie so Puppenformen, machen wir das oft so. So etwas. Ein Erziehungsberater hat mal gesagt, so eine süßliche Form haben wir an, bringen wir an. Auch die Sprache verändert sich, wenn Kinder im Raum sind. Aber unsere Aufgabe als Erwachsene ist, als Erwachsene ist, wie Erwachsene zu leben. Die Lehrer und die Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten, das sind pädagogisch ausgebildete Erzieher. Das müssen wir nicht nachmachen. Und wenn wir heimkommen, wenn Erwachsene nach Hause kommen, sind die müde. Dann wollen die vielleicht Zeitung lesen, Internet lesen, was auch sonst, sich eine halbe Stunde hinsetzen. Das darf man Kindern auch sagen. Sagen, ich spiele jetzt nicht mit dir. Ich bin jetzt müde. Wo sollen Kinder lernen, wie Erwachsene zu leben? Na, bei den Eltern. Das lernen die nicht in der Schule. Dazu ist die Schule auch nicht gedacht. Das lernen die nicht im Kindergarten. Dazu ist der Kindergarten und die Tagesstätte nicht gedacht. Aber als Eltern müssen wir auch nicht pädagogisch ausgewählte Spiele mit denen spielen. Wir können mit denen spielen, ja. Wir müssen aber nicht die pädagogisch ausgebildeten Mitarbeiter sein und unsere Kinder immer beschäftigen. Die dürfen Langeweile haben. Und wenn sie Langeweile haben, sag mal, super, gut, toll, das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man eine halbe Stunde Langeweile hat. Da kommt man auf kreative Ideen. Wenn man pädagogisch ausgebildet ist, dann denkt man immer, oh, Langeweile darf nicht sein. Ja, da muss man denen was anbieten. Hier kannst du das spielen, jenes und willst du nicht doch das machen oder kannst du nicht noch was lesen und die Bücher haben wir noch und geh doch mal raus spazieren und welche Vorschläge haben wir sonst noch? Und wir rauben das kreative Potenzial der Kinder, weil wir so gut pädagogisch sein wollen. Wenn Erwachsene kommen und sagen, mir ist langweilig, sage ich ja auch nicht, dann mach doch mal dies und jenes und solches und ja. Außer in Sketchen wird das vorgeführt von Loriot. Also, ihr lebt wie Erwachsene leben. Und überlegt immer, lebe ich gerade wie ein Erwachsener im Umgang, in der Erziehung wie mein Kind? Oder mache ich gerade hier so ein pädagogische Klimmzüge? Oder was mache ich hier gerade? Erwachsene kennen Ärger und drücken ihn auch aus. Und wenn Kinder ärgerlich sind, dann dürfen wir die Gefühle ernst nehmen und sagen, ja, du bist jetzt ärgerlich, ja. Mit Recht vielleicht sogar. Du hast jetzt Schmerzen, ja, recht. Da ist ein Vierjähriger, der sagt jetzt auf einmal, ich will nicht mehr die Hände beim Beten falten. So, wir beten also abends zusammen, ich will die Hände nicht mehr falten. Ja, was macht man jetzt als Eltern? Da sagt man, ja, kannst du machen. Und was sagt er noch dabei? Ich habe meine Finger verletzt. So. Sage ich dem jetzt, du musst aber die Hände falten. Das gehört dazu, zum richtigen Beten. Ihr könnt es übertragen auf andere Situationen. Das gehört dazu, das muss man so machen, das ist jetzt so. Da darfst du nicht hingehen, so gekleidet, zu diesen Freunden. Also das ist jetzt so, das verträgt sich nicht mit unserem Glauben. Ja, sage ich das? Kann ich machen. Würde ich als Erwachsenen auch so sagen Oder würde ich Erwachsenen eher sagen, wenn du jetzt so nicht beten willst, vielleicht willst du anders beten. Vielleicht würde ich auch fragen, willst du überhaupt jetzt beten? Soll ich jetzt beten? Oder soll ich es heute lassen? Oder ich würde ihm sagen, könnte auch sagen, du bist verletzt, tut es weh? Kann ich pusten? Oder ich würde vielleicht sagen, du musst eigentlich keine falschen Tatsachen vorspielen. Wenn du nicht die Hände falten willst beim Beten, wenn du jetzt nicht beten willst, dann sag's mir und dann können wir darüber reden. Und vielleicht können wir es auch lassen. Lass uns darüber reden. Ja, das ist ein Beispiel, was wir übertragen können. Wir haben mehrere Möglichkeiten, dann zu reagieren, wie Erwachsene zu reagieren, auch schon bei Kindern. Und sie mit hineinzunehmen, auch in Überlegungen, in Fragen. Und ihnen so zu helfen, so gehen Erwachsene um. Mit größeren oder kleinen Problemen. So gehen Erwachsene um mit dem, was sie nicht wollen. Es geht hier um Selbstbehauptung bei diesem Beispiel, was Kinder lernen müssen. Und deshalb müssen sie sich manchmal gegen uns Eltern stellen, damit sie Selbstbehauptung lernen. Die Frage ist, wie reagieren wir als Erwachsene, dass wir ihnen helfen, dass sie merken, Selbstbehauptung ist gesund, aber wie kann ich das gesund machen, dass ich mich selbst behaupte und nicht auf destruktive Weise das mache. Und Teil Kinder sind gezwungen, auf destruktive Weise das zu machen. Dann sind wir wieder bei dem ersten Punkt, was ich mal gesagt habe, es beginnt immer mit dem Erzieher. Wenn du merkst, dass in deiner Erziehung was destruktiv falsch läuft, dann fang bei dir an, überlege, wie lebe ich eigentlich? Das heißt nicht, dass du sagst, ich bin an allem schuld und die Eltern sind alle schuld an meiner Brokkoli-Abhängigkeit und alles, was schief läuft. Darum geht es gar nicht. Ja? Es geht um das Ziel, ich möchte eine Person erziehen, die in dieser Gesellschaft einen Unterschied macht. Weil das zur Ehre Gottes ist. Und damit komme ich zum letzten kleinen Tipp noch. Es geht darum, einen produktiven Generationenkonflikt auszuführen. Ich habe diesen Begriff von Stefan Grünewald, oder Grünewald heißt er, glaube ich. Dieser produktive Generationenkonflikt ist ein Entwicklungsmotor. Aber der muss freundlich, großzügig, nett verfolgen und erfolgen. Und nicht mit Drill, diktatorisch, mit lauten, bösen Worten, mit Schimpfe, mit Machtkampf. Ein Konflikt ist eine Spannung und Spannung helfen, weiterzukommen. Für Kinder und für uns Erzieher. Deshalb müssen wir diesen produktiven Generationenkonflikt wagen. Und Grünewald sagt, den gibt es nicht mehr, weil die Eltern wollen so sein wie ihre Kinder. Die 45-Jährige geht dahin, wo ihre 15-jährige Tochter auch hingeht. Und der 50-Jährige zieht sich an wie sein, oder der 40-Jährige zieht sich an wie sein 20-jähriger Sohn. Ja, es ist nicht mehr dieser Generationenunterschied da. Und die Kinder suchen, müssen sich aber abgrenzen und suchen deshalb Wege. Und wir Eltern müssen das wagen, diesen Konflikt. Freundlich, nett, hilfsbereit. Und immer bei uns mit dem Wissen, es verändert sich was. In der Gesellschaft. Vor 10 Jahren war es anders. Ich habe mich verändert. Deshalb kann ich nicht sagen, wir und ich habe in der Erziehung doch so und so gelernt. Und ich musste als Kind das und das auch machen. Und glaubensmäßig habe ich in der Gemeinde damals das gelernt. Das war alles gut und richtig zur damaligen Zeit. Aber es hat sich verändert. Wir müssen flexibel sein und werden. Zumal in der heutigen Gesellschaft, wo sich das viel schneller wandelt. Mein Sohn ist jetzt 31, der hat eine andere Gesellschaft erlebt, als er Kind war, als meine Tochter, die 18 ist. Ein ganz anderes Umfeld. Da hat sich so viel verändert. Das ist vieles nicht so merkbar und spürbar. Gerade für uns Eltern, die wir ja in vielleicht längeren Dimensionen denken. Aber wenn ich da genau reinschaue, merke ich, was sich da an krassen Dingen geändert habe. Und da muss ich mitkommen als Elternteil und sollte ich zumindest versuchen. Und wenn ich es nicht weiß, frage ich meine Kinder um Rat. Die sind die Experten in dem Moment. Selbst wenn die erst 5 Jahre sind oder 10. Die wissen manches, was ich nicht weiß und können mir die Rückmeldung geben. Und daraufhin können wir diesen Konflikt dann in freundlicher, netter Form führen. Und uns fragen, welche Werte, welche wenigen Werte wollen wir haben? Wie wollen wir diese Werte verteidigen? Was ist uns wichtig? Was ist mir als Elternteil jetzt wichtig und warum erwarte ich, dass du das einhältst? Darum geht es nicht immer alles zu erklären, aber manches. Es geht vor allem darum, sich verständlich auszudrücken in diesem Generationenkonflikt und versuchen, verstanden zu werden. Und das verständliche Ausdrücken ist nicht so einfach, wie wir denken. Und wir machen es oft nicht so. Wir sind zu gereizt, zu genervt, es geht zu schnell. Wir meinen zu schnell, das Kind hat es verstanden. Es braucht Zeit, Dinge mehrmals durchzukauen. Häufig sogar. Und dass wir es extrem schwer tun, was zu verstehen und verstanden zu werden, habe ich letzte Woche nochmal erlebt, als die Diskussion war um diesen offenen Brief an den Bundeskanzler. Einige Leute haben an den Bundeskanzler geschrieben und vor der Lieferung schwerer Waffen gewarnt. Und wenn man diesen Brief liest und die Diskussion, ich habe mehrere Diskussionen dann verfolgt, dann merke ich, beide Seiten, auch die Gegner, die haben es extrem schwer zu verstehen, was ist eigentlich gemeint. Und diejenigen, die sich ausgedrückt haben, haben sich auch nicht so ausgedrückt, dass man es immer verstehen kann, so finde ich. Und da merken wir auch, wie schwer das ist, wenn man eine Position hat, sich so auszudrücken, dass der die andere Person hat, das auch versteht. Und das ist die Aufgabe als Elternteil, an Kindern gegenüber. Und gleichzeitig ist es meine Aufgabe, damit dieser Generationenkonflikt produktiv ist, auch mich zu bemühen, mein Kind zu verstehen. Ich muss nicht einverstanden sein mit allem. Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber ich muss lernen und das Signal geben, ich habe verstanden, worum es geht, worum es dir emotional geht, worum es dir denkerisch geht, worum es dir bei deinem Verhalten geht. Ich habe es verstanden. Und wenn uns das gelingt, wenn dir das gelingt, wenn wir mühen uns darum, verstanden zu werden und zu verstehen, wir mühen uns darum, verstanden zu werden und zu verstehen, wenn uns das gelingt, wenn wir da in diese Mühen uns wirklich intensiv reinhängen, dann werden wir Bürger für das Reich Gottes bilden. Da haben wir zumindest gute Chancen. Und wir haben gute Chancen, dass wir auch brauchbare Mitglieder der menschlichen Gesellschaft bilden werden. Aber um das Mühen herum, das Mühen kommen wir nicht herum. Es beginnt alles dabei mit uns als Erziehungspersonen. So wie das Heil der Welt begonnen hat mit Gott. Gott hat angefangen zu wirken. Gott hat angefangen, das Unheil, was wir angerichtet haben, zunächst mal etwas zuzudecken, in Grenzen zu packen und dann durch seinen Sohn selber wegzunehmen. Er ist der Erzieher, sozusagen, der Bürger für sein Reich gebildet hat. Uns, mich und dich. Weil er bemüht hat, sich verständlich auszudrücken, sich bemüht hat und weil er sein eigenes Leben dafür eingesetzt hat, sich verständlich auszudrücken und weil er sich intensiv darum bemüht, uns zu verstehen und immer wieder ruft, kommt zu mir, redet mit mir, begegnet mir. Erzählt mir, was in euch vorgeht. Und dann dürfen wir wissen, er versteht es. Und wenn wir mühen uns darum, verstanden zu werden und zu verstehen, dann haben wir gute Chancen, ja, dass wir als Eltern und Erziehungspersonen Bürger für das Reich Gottes bilden und auch brauchbare, nützliche Mitglieder der Gesellschaft. Amen. Ich bete. Wir, lieber Vater, wurden erzogen und wir erleben und haben erlebt, dass unsere Eltern Fehler gemacht haben. Und über all dem stand aber dein Halten, dein Bewahrendes. Und ich bete, dass jeder, der erlebt hat, wie seine Eltern ihn erzogen haben, dass er dankbar darauf zurückschauen kann und dass er gleichzeitig von dem, was fehlerhaft geschehen ist, vergeben kann, den Eltern oder anderen Erziehungspersonen, die an ihm schuldig geworden sind. Und da, wo das nicht möglich ist, der Vergebung, da bete ich, dass der Prozess beginnt, damit da keine bösen Narben zurückbleiben, sondern Narben, die verheilen dürfen. Und ich bete für uns alle, die wir Kinder von dir anvertraut bekommen haben, dass wir sie erziehen mit viel Liebe, viel Geduld, viel Gebet und viel Versuchen und Mühen, verstanden zu werden und zu verstehen. Amen.